Ich liebe mein Kind, aber ehrlich, manchmal ist es einfach zu viel. Vielleicht hast du diesen Satz auch schon mal gehört, vielleicht sogar selbst gedacht, vielleicht sogar auch schon ausgesprochen. Und darum soll es in dieser ersten Folge gehen. Um dieses widersprüchliche Gefühl zwischen Liebe und Erschöpfung und warum es unsere Aufgabe ist, Kindern einen Raum zu geben, in dem sie wirklich wachsen können. Ich möchte mit dir über Hannah Arendt sprechen, über Bindungstheorie, über praktische Alltagserfahrungen und wie sie zusammenwirken, damit Freiheit aus Sicherheit entsteht. Und wie unsere Kinder die ja von Goethe viel zitierten Wurzeln und Flügel entwickeln können. Bleib dabei, wenn wir gemeinsam verstehen, was es wirklich heißt, Kinder zu begleiten, ohne sie einzuengen. Willkommen bei Der Begleiter, dem Podcast, wo Wissenschaft, Haltung und Herz einander begegnen. Ich bin Julian Lehnhardt und hier geht es um Fragen, die Orientierung geben und um das, was Kinder und Erwachsene wirklich bewegt. Schön, dass du hier bist und los geht's. In meiner Arbeit höre ich Eltern manchmal sagen, ich liebe mein Kind, aber ehrlich, manchmal ist es zu viel. Und ich höre auch Kollegen und Kolleginnen, Lehrer, Lehrerinnen, Erzieher, die sagen, mega cooles Kind, aber hey, ich brauche mal eine Auszeit. Oder manche fragen sogar, wie halten die Eltern das eigentlich 24/7 aus? Und vielleicht kennst du das auch, dieses Gefühl, wenn du alles gibst und trotzdem an deine Grenzen kommst. Wenn Liebe und Erschöpfung sich manchmal berühren. Wie schon gesagt, ich kenne das gut, ich kenne das auch von mir persönlich. 20 Kinder im Klassenzimmer, alle mit einer eigenen Energie und irgendwann ist der Raum einfach voll. Nicht, weil die Kinder zu viel sind, sondern weil die Strukturen, in denen wir leben und arbeiten, oft einfach zu eng sind. In Chile hatte ich zum Beispiel 17 2- bis 3-Jährige. Und in Chile ist es so, dass es keine Eingewöhnungszeit gibt, was sehr schlecht und sehr fragwürdig ist. Das heißt, wir hatten an Tag 1 17 weinende 2-Jährige. Und dass ich da irgendwann dachte und auch meine Kolleginnen, wir waren zu dritt, eieiei, jetzt wird's ein bisschen zu viel. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Aber genau darüber möchte ich heute sprechen. Über den Satz, dass eben kein Kind zu viel ist. Auch wenn wir an unsere Grenzen kommen. Und bevor wir jetzt tiefer einsteigen, möchte ich dir ein paar Worte von Hannah Arendt mitgeben. Vielleicht hast du mal schon mal von ihr gehört, vielleicht auch nicht. Sie war eine politische Philosophin und für mich eine der klügsten Stimmen des 20. Jahrhunderts. Sie hat viel über Verantwortung, Freiheit und auch den Zustand der Welt nachgedacht. Und auch wenn sie keine Pädagogin war, hat sie etwas verstanden, was ich als sehr, sehr wichtig und vielleicht sogar auch zentral für die Erziehung und Begleitung von Kindern erachte. Und das hat sie 1958 in Bremen folgendermaßen vorgetragen. Sie sagte dort, in der Erziehung entscheidet sich, ob wir die Welt genug lieben, um die Verantwortung für sie zu übernehmen und sie gleichzeitig vor dem Ruin zu retten, der ohne die Ankunft von Neuem und Jungen unaufhaltsam wäre. Und in der Erziehung entscheidet sich auch, ob wir unsere Kinder genug lieben, um ihnen ihre Chance, etwas Neues, von uns nicht Erwartetes zu unternehmen, nicht aus der Hand zu schlagen. Das ist jetzt über 60 Jahre her und trotzdem beschreibt sie genau das, was wir heute spüren. Wir wollen unsere Kinder lieben und schützen und gleichzeitig wachsen sie in eine Welt hinein, die super laut ist, die schnell, die sehr fordernd und teilweise auch überfordernd ist. In eine Welt, die verrückt ist, in der sich eigentlich die politischen Meldungen Tag für Tag überschlagen, in der die Prognosen düster bis dunkel sind, nicht nur politisch, auch klimatechnisch. Und zumindest für mich fühlt es sich manchmal so an, als wird genau diese Welt immer kleiner werden. Obwohl wir global unterwegs sind, die Kinder schon im frühen Alter iPads haben, wissen, wie gehe ich mit dem Handy um, sich überall hin connecten können und eigentlich die Freiheit größer wird, habe ich das Gefühl, dass die Systeme, die Welt irgendwie doch auch für Kinder immer kleiner werden. Hannah Arendt sagt auch, Erziehung ist kein Erziehungsstil. Und das finde ich super schön, denn sie meint, es ist eine Haltung zur Welt. Und zu den Kindern, damit eben die Kinder sie neu beleben können. Sie fragt uns, lieben wir die Welt genug, damit wir die Welt den Kindern überlassen können? Und lieben wir die Kinder genug, um das nicht zu verhindern? Und ich glaube, genau hier beginnt der Kern der Erziehung, das, was ich Begleitung nenne. Und darum soll es heute gehen, dass eben Kinder nicht zu viel sind, sondern wir schauen müssen, dass sie in unsere Systeme passen, beziehungsweise eben nicht, dass wir die Systeme so anpassen, dass die Kinder sich frei entwickeln können. Es soll darum gehen, wie wir Kinder sehen können, ohne sie zu bewerten und wie wir ihnen eben diesen Raum geben können, ohne dass sie sich verlieren und ohne dass wir uns verlieren. Hannah Arendt spricht auch von der Natalität. Damit meint sie nicht die Geburtsraten, sondern sie meint die Fähigkeit des Menschen, immer wieder neu anzufangen. Und ich persönlich finde diesen Gedanken unglaublich tröstlich, weil er uns daran erinnert, dass jedes Kind ein solcher Anfang ist. Ein Beweis, dass Veränderung möglich bleibt. Und auch dann, wenn wir Erwachsenen manchmal glauben, alles ist schon festgelegt, bringt doch jedes Kind etwas mit, das größer ist als Lehrpläne, als Diagnosen, als Konzepte. Es bringt eine eigene Geschichte mit, die erst geschrieben werden darf. Es bringt ein eigenes Tempo mit, eine eigene Art, die Welt zu sehen. Und wenn wir das wirklich ernst nehmen, dann bedeutet das auch, dass uns die Kinder Spiegel vorhalten und uns zeigen, wo wir was verlernt haben. Zum Beispiel neugierig zu sein, offen zu sein, unfertig zu sein, Fehler machen zu dürfen, sich zu irren, lernfähig zu bleiben. Ich beobachte oft, dass Kinder etwas in sich tragen, was wir verloren haben. Nämlich den Mut, etwas zu tun, ohne vorher zu wissen, ob es funktioniert. Diesen Impuls einfach zu beginnen. Nicht erst, wenn alles perfekt vorbereitet ist, perfekt durchdacht, sondern genau jetzt. Und das irritiert. Gerade weil wir bei unserer Gesellschaft ja diese Strukturen auch so lieben. Wir wollen gerne wissen, was kommt als nächstes. Wir wollen alles vorhersehbar gestalten. Wir planen, organisieren, analysieren. Und dann kommt plötzlich ein Kind und zeigt uns, dass das Leben eigentlich auch ganz anders gehen würde. Und dieses Neue, dieser eigentlich sehr ursprüngliche Ansatz, einfach zu leben, ich finde, das ist unsere Verantwortung, dass wir eben das nicht beherrschen wollen, sondern es schützen. Arendt spricht da eben von der Mormundi, von der Liebe zur Welt. Eine Liebe, die nicht Besitz meint, sondern Beteiligung. Ein bewusstes Eintreten in die Welt. Mit dem Wissen, dass die Welt zerbrechlich ist und mit dem Wissen, dass wenn Kinder zum Beispiel losrennen, eben auch hinfallen können. Und alles, was jetzt Arendt gesagt hat oder was ich zitiert habe, das passt erstaunlich gut zu dem, was die moderne Bindungstheorie nämlich heute beschreibt. Sie beschreibt, dass eine sichere Bindung nicht bedeutet, Kinder festzuhalten oder zu formen, sondern sie bedeutet, ihnen Raum zu geben, loszugehen, im Vertrauen, dass da jemand ist, wenn sie zurückkommen. Und diese sichere Basis, die wir für unsere Kinder gestalten sollten, ist eben kein Käfig, sondern ein Anker. Sie sind die Wurzeln. Und diese ermöglicht Mut, Neugier, Selbstständigkeit. Sie ermöglicht, dass unsere Kinder fliegen lernen. Die Frage ist nun, was ist unsere Verantwortung in der Erziehung? Einzugreifen, nicht einzugreifen, vor allem wenn es zu viel wird, wenn wir auch selber merken, dass es zu viel wird. Und ich finde, es ist eigentlich eine super schöne Verbindung, dass wir aus dieser Haltung heraus entscheiden können und dass sich zum Beispiel diese Verbindung zwischen Philosophie und Bindungsforschung, dass da sich so deutlich zeigt, dass beide auf ihre eigene Weise sagen, dass eben diese Liebe nicht festhalten bedeutet, sondern das Vertrauen in die Bewegung, das Vertrauen in unser Kind. Und auch wenn wir uns vielleicht an unsere Grenzen gestoßen fühlen und wenn dieser Gedanke auftaucht, boah, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel, was das Kind macht, dass wir es aushalten dürfen. Weil wir eben wissen, dieses Vertrauen in die Kinder, das wird sich auszahlen. Und bevor wir jetzt weitergehen, möchte ich dich zu einem kurzen Moment der Reflexion einladen. Denn die Theorie bleibt immer leer, wenn sie im Alltag nicht ankommt. Und Bindung, worüber wir gerade sprechen, lebt eben nicht in Büchern, sondern klar, sie lebt in Beziehungen. Und dafür habe ich dir drei Fragen mitgebracht. Vielleicht magst du sie mal mitnehmen, vielleicht magst du sie aufschreiben. Vielleicht nicht alle auf einmal, sondern einfach die, die gerade bei dir hängen bleiben. Die erste Frage lautet, wann schaffe ich Sicherheit durch Vertrauen und wann durch Kontrolle? Die zweite, wann lasse ich mein Kind eigenständig handeln, auch wenn es chaotisch wird? Und die abschließende Frage, wann war unser letzter Moment, in dem Nähe leicht war, ohne Ziel, ohne Bewertung, ohne tieferen Sinn? Wenn wir über Bindung sprechen, sprechen wir immer auch über Freiheit. Eine sichere Bindung ist nicht das Ende, sondern der Anfang. Und da kommen wir zur Selbstbestimmung. Viktor Frankl, der Begründer der Logopädie, sagte einmal, nicht der Mensch stellt die Fragen an das Leben, sondern das Leben stellt die Fragen an uns. Und wir antworten mit dem, was wir tun. Und für mich sind Kinder genau solche Fragen. Sie fordern uns heraus, zu vertrauen statt zu kontrollieren. Sie fordern uns heraus, wie wir auf unsere ureigenen Gedanken und Emotionen reagieren. Wenn ich denke, das nervt mich jetzt, was das Kind macht, dann ist das eine Herausforderung der Welt an mich. Wie reagierst du damit, Julian? Und ich finde es super schön, wenn wir das in Kontext setzen mit der Selbstbestimmungstheorie. Die beschreibt nämlich Autonomie, Kompetenz und Zugehörigkeit. Und wenn Kinder diese drei Dinge erleben, wenn sie etwas dürfen, etwas können und dazugehören, dann entsteht innere Motivation und Sinn. Und das beginnt bei uns, wie wir auf diese Fragen der Welt, auf die Herausforderungen antworten. Antworten wir emotional? Antworten wir kognitiv? Antworten wir bewusst? Antworten wir unbewusst? Und je nachdem, wie wir antworten, können wir eben den Kindern dann auch die Möglichkeit geben, zu wachsen. Wenn ich wieder an Chile denke, wie wir die 17, 2- bis 3-Jährigen hatten und nach draußen gehen wollten. Es hat geregnet. Das heißt, 17 Kinder dabei unterstützen, sich selbst anzuziehen. Matschhose, Gummistiefel, Regenjacke. Selbst wenn du zu dritt bist, vor allem auch in der kleinen Garderobe, die wir hatten, ist es sehr, sehr laut geworden, sehr, sehr hektisch. Und 2- bis 3-Jährige brauchen ja noch sehr viel Unterstützung, sich anzuziehen. Und da geht es dann manchmal auch um die Beziehung, um da zu sein, um zu helfen. Und manchmal geht es einfach darum, dass sie es wirklich praktisch noch nicht können, weil sie einfach noch sehr jung sind. Und wir sind da relativ schnell auf die Idee gekommen, wie antworten wir auf diesen Impuls, der uns sagt, boah, das ist zu viel. Antworten wir damit, gar nicht rauszugehen, wenn es regnet? Oder suchen wir Lösungen? Suchen wir Lösungen, dass wir eben gestaffelt rausgehen, dass wir gestaffelt reingehen? Das sind so Kleinigkeiten, wo wir das System geändert haben, so dass die Kinder eben doch selbst lernen, sich anzuziehen mit unserer Unterstützung, dass sie den Raum bekommen haben, dass wir in Chile gibt schon Stundenpläne einfach angepasst haben, dass wir gesagt haben, wir nehmen uns viel mehr Zeit rauszugehen, viel mehr Zeit beim Anziehen sind, vielleicht dann ein bisschen weniger lang draußen, aber wir nehmen das wirklich mit als Lernziel, das Anziehen zu lernen. Und gleichzeitig, wenn wir merken, jetzt kommen wir an die Belastungsgrenze, zum Beispiel alle Kinder nass sind oder eine Mehrheit, dass wir dann sagen, jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück. Jetzt ist vielleicht die Autonomie nicht im Fokus, sondern wir schauen, dass die Kinder möglichst schnell umgezogen werden, damit sie nicht zu lange nass sind, dass ihnen nicht kalt wird. Und das will ich euch auch mit auf den Weg geben, dass es eben nicht darum geht, immer alles perfekt zu machen, sondern dass man auch mal sagen kann, Autonomie, Kompetenz, Zugehörigkeit, jetzt sind erstmal 2 der 3 Sachen vielleicht. Die Kinder können entscheiden, können beim Rausgehen sich selber anziehen, wir helfen ihnen, wir haben viel Geduld beim Reingehen, muss es ein bisschen schneller gehen beim Umziehen, da helfen wir ein bisschen mehr. Aber immer auf Augenhöhe, eben immer mit diesem Gefühl, wir haben es im Griff. Es kommt gar nicht zu der Situation, dass wir denken, boah, das ist jetzt zu viel. Und diese Freiheit, dass wir eben auch frei entscheiden können, wo sind 100% richtig, wo sind 80% der, in Anführungsstrichen, pädagogischen Perfektheit richtig. Diese Freiheit, da wächst, glaube ich, die Bindung, weil die Kinder spüren, okay, hier habe ich ein bisschen weniger Entscheidungsfreiheit, aber in anderen Momenten mehr. Und immer geht's mit der richtigen Haltung, dass eben die Lehrer, die Lernbegleiter, die Erzieher mit mir gehen und nicht gegen mich. Und in diesem Alltag zeigt sich ja auch, was Haltung bedeutet. Da geht's nicht immer um Theorien, sondern da geht's darum, wie wir in kritischen Momenten reagieren. Ich denke zum Beispiel an ein Kind, das ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen habe, denn das die Geschichte spielt 2013, 2012, 2014. Das war ein Mädchen, 3 Jahre alt, super kommunikativ, hat ganz viel gesprochen und ja, eines Tages war sie voller Angst. Sie schlief schlecht und die Mutter, die sagte, wir haben schon so viel probiert, wir haben alles Mögliche gemacht. Es ging um einen Albtraum und eine Hexe. Sie haben die Hexe ausgesperrt, sie haben die Hexe aufgemalt und verbrannt. Also wirklich viele Sachen. Sie haben Traummandalas aufgehängt und sie wissen nicht mehr so weiter. Und dann haben sie mir das eben erzählt und gefragt, ob ich eine Idee habe. Und ich habe gesagt, ich habe keine Idee. Ich weiß nicht, was noch mehr geht, aber ich weiß, wer es wissen kann. Und dann habe ich eben die Anna mir geschnappt und habe mit ihr drüber gesprochen. Habe ihr erzählt, was mir die Mutter gesprochen hat, was die Mutter mir erzählt hat, was wir besprochen haben. Und ich fragte sie, darf ich dir helfen? Und sie sagte, ja. Und dann sage ich, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich dir helfen kann. Ich weiß aber, dass Hexen schon ziemlich bedrohlich sein können, oder? Und ich habe eben dadurch ihr Gefühl validiert. Und dann, als sie es gespürt hat, dass sie ernst genommen wird, dann habe ich gefragt, was glaubst du? Was wird der Hexe oder was wird verhindern, dass die Hexe wiederkommt? Und dann hat sie überlegt, hat überlegt und hat gesagt, ein Verbotsschild. Und dann hat sie gesagt, ja, super gut. Wenn ich irgendwo hingehe und ein Verbotsschild sehe, dann werde ich ja da nicht reingehen. Und wir wissen das ja alle, Hexen, obwohl sie auch teilweise böse sind und auch Angst machen können, die sind auch verantwortungsbewusst. Also die werden ganz bestimmt nirgendwo reingehen, wo es ein Hexenverbotsschild macht. Das macht ja keinen Sinn. Und deswegen haben wir eben ein Hexenverbotsschild gebastelt. Und dann ist sie durch den Kindergarten gerannt und hat demonstriert gegen Hexen. Clou der Geschichte war, sie brauchte dann zwei Schilder, eins nämlich fürs Fenster, dass wenn die Hexe durchs Fenster reinkommt, dass man das schon sieht, und eines auch vor dem Kinderzimmer, vor der Tür, dass eben auch durch den Flur niemand reinkommt. Zwei Wochen später, Feedback der Eltern, kein einziges Mal mehr schlecht geschlafen, die Albträume sind weg, und es ist ja auch klar, war ja auch keine Hexe mehr da. Was sagt uns dieses Beispiel? Kinder sind wieder nicht zu viel. Natürlich ist es nervig, wenn dein Kind, was eigentlich schon durchschläft, 2-3 Wochen jeden Tag wieder in dein Bett kommt. Wenn es schlecht geschlafen hat, wenn es morgen grummelig ist, wenn es im Kindergarten dann noch nicht so läuft, wenn es ein bisschen gereizter reagiert. Aber es ist nicht das Kind. Es sind die Emotionen, wo wir eben das Kind ja begleiten dürfen, dass sie Verantwortung übernehmen, dass sie sich, also immer wieder kompetent fühlen, dass sie sich aber auch sicher fühlen, dass sie damit was tun können mit dieser Angst. Und das hatte eben Sinn und Selbstwirksamkeit, und das hat das Kind, das Mädchen erlebt. Und am Ende war es Bindung, Beziehung in Bewegung. Wir haben nicht für das Kind gelöst, sondern wir haben das Kind begleitet, wir haben die Herausforderungen mit ihm gelöst. Ein anderes Beispiel kennt vielleicht jeder von euch morgens beim Anziehen. Wir wissen, wir müssen los. Wir wissen, jetzt, wenn wir jetzt in 10 Minuten nicht loskommen, dann kommen wir zu spät. Und das Kind will nicht, warum auch immer, will die Hose nicht, mag die Jacke nicht. Wir spüren, wie langsam Druck aufkommt. Unsere Fürsorgepflicht quasi sagt, hey, wir müssen um 8 Uhr in der Schule sein, sonst kriegen wir wieder Ärger, sonst verpasst das Kind auch den Morgenkreis, was es eigentlich gerne mitmacht. Dann braucht es vielleicht noch länger. Puls steigt, vielleicht wird die Stimme lauter, es wird energischer und das Kind reagiert sofort. Und das ist jetzt kein Ungehorsam, das ist Biologie. Wenn wir laut werden, aktiviert sich die Amygdala unserer Kinder. Das heißt, das Gehirn geht in den Alarmmodus. Ich sage immer, in der Amygdala, da sitzt so ein kleiner Zwerg und der hat so einen Panikbutton. Und wenn der drauf drückt, dann geht's ab. Dann spüren wir Angst, dann spüren wir Wut vielleicht auch. Und dann gibt's eben nur noch diese 3 Modus, Kämpfen, Totstellen oder Flüchten. Aber vor allem ist dann kognitive Kooperation nicht mehr möglich. Und wir müssen schauen, wenn wir merken, dass jemand in unserer eigenen Amygdala diesen Panik-Button-Alarmmodus-Knopf gedrückt hat, was wir dagegen tun, und vor allem auch, wenn es ja im Gehirn unseres Kindes gedrückt wurde. Und am besten natürlich proaktiv, dass er gar nicht gedrückt wird. Und wenn wir vielleicht kurz innehalten in diesen Momenten, atmen, uns selber beruhigen, unserem Gehirn sagen, okay, ich habe es gehört, 10 Minuten, wir sind spät dran, wir brauchen gar keinen Druck, wir brauchen keinen Stress, ich weiß es, danke, kleiner Zwerg, du musst den Alarmbutton jetzt nicht mehr drücken, dann finden wir vielleicht auch diese Verbindung mit den Kindern. Zum Beispiel könnten wir sagen, ich sehe, du magst das nicht, wir müssen aber auch los, weil ich möchte, dass du pünktlich in die Schule kommst, wollen wir jetzt zusammen was aussuchen. Vielleicht funktioniert es, vielleicht auch nicht, vielleicht geht es dem Kind auch darum, in dem Moment, dass es noch die Zeit mit dir verbringt oder mit uns. Dann geht es gar nicht um die Hose, dann geht es gar nicht um die Jeans, dann geht es noch um diese letzten 10 Minuten Nähe, die das Kind eben bei uns hat, was gerade beim Anziehen häufig auch ist, weil wir da ja wirklich sehr eng mit den Kindern zusammen sind. Was ich sagen möchte, ist, der Ton, unsere Ruhe senken den Stresspegel des Kindes. Das Nervensystem merkt Gefahr vorbei, Panikbutton muss nicht mehr gedrückt werden und das Kind kann wieder mitdenken, kann wieder mitmachen und kann auch in eine Handlung kommen. Das nennt sich Koregulation. Wir leihen dem Kind für einen Moment unser Nervensystem eigentlich aus, bis das eigene wieder genutzt werden kann. Das ist nicht immer perfekt, das ist vielleicht auch nicht das Endziel, aber es kann wirksam sein. Und das ist auch wieder Beziehung und Bindung in Bewegung. Und letztendlich führt es auch dazu, dass Kinder dann eben wieder kompetent und auch autonom und selbstbestimmt handeln können. Und vielleicht ist das die Verbindung jetzt zwischen Pädagogik und Neurowissenschaft, dass Kinder eben Sicherheit brauchen, um frei zu werden, und Freiheit dadurch entsteht, wenn sie sich sicher fühlen. Und Erziehung heißt nicht eben alles richtig zu machen, sondern es heißt vor allem dran zu bleiben. Vor allem dann, wenn es menschlich wird. Und die Hirnforschung zeigt, dass Kinder eben nicht durch Belehrung, sondern durch Resonanz lernen. Das Gehirn speichert keine Anweisungen, sondern Erfahrungen mit Bedeutung. Dopamin, der Stoff der Neugier, wird ausgeschüttet, wenn etwas Sinn ergibt. Beziehungsweise er wird nicht ausgeschüttet, er wird aktiviert. Oxytocin ist das Bindungshormon, das zum Beispiel beruhigt das Stresssystem. Und wenn beides ausgeschüttet wird, das ist jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber wenn beides in Kombination ausgeschüttet wird, dann wird Lernen wirklich möglich und dann wird Lernen sinnstiftend. Wir lesen das oft, Beziehung vor Erziehung und Beziehung ist Lernen. Das ist so dieser Kalenderspruch und wollte ich kurz erklären, warum das so ist. Und dass es eben nicht nur Poesie ist, sondern auch Neurowissenschaft. Und jetzt habe ich wieder drei Fragen für dich, die du dir gerne selber stellen darfst, gerne auch natürlich mit deinem Partner besprechen darfst oder deiner Partnerin. Das sind drei Impulse für den Alltag. Wie begegnest du Stress? Und wann begegnest du Stress mit Druck und wann mit Ruhe? In solchen Momenten hilft es mir selbst immer zu sagen, Grenzen dürfen halten, aber sie sollen nicht einhängen. Regeln sind da wie Leitplanken. Sie sind aber nicht da, um uns selber zu beschränken und auch nicht unsere Kinder. Und ich frage mich dann oft, was ist jetzt wirklich wichtig? Was kann ich loslassen? Wo kann ich eine Regel Regel sein lassen und wo möchte ich sie durchsetzen? Impuls Nummer 2 ist, wie gehst du mit Fehlern um? Mit deinen eigenen und denen der Kinder. Denn Fehler sind, wissen wir, keine Schwäche, sondern Daten. Und wenn Kinder scheitern dürfen, dann entsteht Selbstwirksamkeit, weil wir eben aus unseren Fehlern lernen und mit den Fehlern lernen. Und die dritte Frage ist, wie oft erlaubst du Stille? Denn das Gehirn braucht Leerlauf, um Erfahrungen zu integrieren. Und in der Ruhe entsteht eben Bedeutung. Manchmal ist Stille dann das Mutigste, was wir eigentlich schenken können. Der Moment, wo Kinder sagen, boah, ist mir langweilig. Wo wir dann wieder denken, das wird mir vielleicht zu viel. Und wo wir wieder aushalten dürfen. Weil wir eben wissen, diese Stille, die braucht es. Und damit sind wir eigentlich schon im Kern und auch schon fast am Ende dieser Folge. Kein Kind ist zu viel. Dieser Satz, der soll nämlich keine Beruhigung sein, sondern eine Haltung. Wenn ein Kind laut ist, könnten wir fragen, hörst du mich? Wenn ein Kind laut ist, fragt es uns vielleicht, hörst du mich? Wenn ein Kind sich zurückzieht, fragt es vielleicht, bleibst du da? Wenn ein Kind Grenzen testet, fragt es vielleicht, liebst du mich auch jetzt? Kinder fordern uns nicht nur heraus. Ich glaube, sie lehren uns auch ganz viel. Sie lehren uns, größer zu werden. Ich sage immer, wenn ich als Lehrer, als Lernbegleiter, als Erzieher nicht mehr lerne als die Kinder, dann ist irgendwas ganz falsch. Weil ich habe das große Privileg, wenn ich im Kindergarten bin, im Klassenzimmer, dass ich von 20 Kindern über die Welt lernen darf. Und wenn ich da nicht mehr lerne, dann habe ich meinen Beruf völlig falsch verstanden. Eigentlich ist es, dass die Kinder mich lehren. Und ich helfe ihnen eben, die Welt zu entdecken. Und ich finde es super, super schön. Und das ist für mich auch so ein Leitspruch, dass ich sage, ich muss am Tag mehr gelernt haben als die Kinder. Und je mehr ich über die Kinder lerne, desto mehr weiß ich eben, dass es nicht heißt, dass alles leicht ist. Dass ich weiß, jedes Verhalten trägt auch eine Geschichte, jedes Kind hat seinen Rucksack und gerade von außen können wir auch nicht immer reinblicken. Und doch, jedes Kind verdient einen Ort, an dem es nicht angepasst, sondern angenommen wird. Bei euch zu Hause, aber auch bei uns in Schulen, in Bildungseinrichtungen. Und vielleicht ist das unsere Aufgabe als Erwachsene, die Welt weit genug zu öffnen, damit jedes Kind darin einen Platz findet. Und damit jedes Verhalten einen Platz findet, ohne dass wir das Gefühl haben, das Kind ist zu viel, ohne dass wir dem Kind das Gefühl geben, es wäre zu viel. Und zum Abschluss interessiert mich, was nimmst du aus dieser Folge mit? Was siehst du ähnlich wie ich? Was siehst du kritisch? Was siehst du vielleicht auch ganz anders? Schreib mir gerne entweder als Kommentar dort, wo du diesen Podcast hörst, oder direkt an office@systemische-wegbegleitung.ch. Und in der nächsten Episode geht es um das Thema Selbstliebe. Selbstliebe beginnt bei uns. Zum Abschluss kriegst du noch ein Gedicht von mir, aber bis dahin bleib neugierig, bleib offen und das Wichtigste, bleib da. Wie sind Kinder eigentlich? Wie sind Kinder eigentlich, fragst du dich. Manche flüstern, manche schreien, manche bauen Luftschlösser, andere reißen Mauern ein. Manche träumen durch den Tag, andere tanzen schlicht hindurch. Die einen beobachten erst, die anderen platzen mitten rein, ganz ohne Furcht. Kinder sind, auch wenn es oft anders klingt, nicht Zukunft, sondern Gegenwart. Keine leise Hoffnung auf morgen, sondern das Lebendige hier und jetzt. Und manches hier und jetzt ist eben lauter, schneller, anders als gewohnt. Mit Eigenheiten, mit Ideen, die keine Regeln kennen, mit Bewegungen, die dem Takt nicht folgen und trotzdem wie Musik erklingen. Doch unsere Welt liebt Ordnung, Berechenbarkeit, Leistung auf Knopfdruck und sind wir ehrlich, sie liebt auch ein bisschen Eintönigkeit. Wer stört, fällt auf, wer auffällt, soll sich anpassen und wer sich nicht anpasst, ja, der wird passend gemacht. Und vielleicht liegt genau darin unser größter Irrtum und auch der größte Schatz, Denn ich glaube nicht, dass das Kind zu viel ist, sondern die Strukturen sind zu eng. Nicht das Verhalten das Problem, sondern unsere Erwartungen daran. Und wenn wir nur dulden, was leise und linear ist, verpassen wir das Wilde, das Weiche, das Weite, das Freie, das Bunte und den Weg, den es noch nicht gibt. Es geht nicht darum, wie Kinder sind oder dass sie alle gleich sind, sondern darum, dass sie es nicht sind und auch nie sein sollten. Und doch fragst du dich, wie sind Kinder eigentlich? Ich sag es dir, du weißt es nicht und ich auch nicht. Denn jedes ist anders und genau deshalb sollten wir uns vielleicht nicht fragen, wer oder wie sie sein sollten, sondern wie können wir sie begleiten. Nicht durch Kontrolle, sondern durch Kontakt, nicht durch Druck, sondern durch Dasein, nicht durch Erziehung im Engen, sondern durch Beziehung im tieferen Sinn und nicht indem wir immer wissen, was richtig ist, sondern indem wir bereit sind, loszulassen. Und hast du dich schon mal gefragt, was Empathie eigentlich macht? Empathie heißt nicht, dass Kinder fühlen sollen, was wir fühlen würden, sondern dass sie spüren wollen, was sie fühlen, dass wir spüren wollen, was sie fühlen in ihrer eigenen Welt. Nicht deuten, nicht lenken, einfach fragen, einfach schenken, Zeit, Raum, verstehen. Und dann nicht sofort handeln, sondern halten. Halten, was sich zeigt, aushalten, was offen bleibt. Vertrauen, dass das Kind den Weg schon finden wird, auch wenn wir ihn selbst noch nicht sehen. Denn Kinder, die brauchen keine perfekten Erwachsenen, sondern Präsente. Menschen, die offen sind, die fragen, die zuhören, die da sind. Nicht nur, wenn es gerade läuft, sondern genau dann, wenn es eckig wird, wenn es rumpelt. Vielleicht liegt genau darin das Große, das Echte, nicht im Glattbügel, nicht im Gleichen, sondern im Mut, anderes zu erreichen. Und vielleicht sollten wir aufhören, es wegzuschieben und endlich lernen, Unterschiede zu sehen, zu fühlen und zu lieben.